Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Funkmagazins der Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn im neuen Jahr 2016, heißt sie aus dem Bukarester Funkhaus Monika Strava am Mikrofon. Im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum wünsche ich Ihnen ein wunderschönes und ereignisreiches Jahr 2016 und wir hoffen sehr, dass Sie uns auch in diesem Jahr Monat für Monat treu verfolgen werden. Das neue Jahr ist noch relativ jung, doch auch heute sind wir wieder für Sie da, um über die wichtigsten Highlights des Monats Januar zu berichten. Wir berichten heute unter anderem über die Gedenkveranstaltungen und Unternehmungen im Zusammenhang mit der Russland-Deportation der Rumänien-Deutschen vor mehr als 70 Jahren, über die Fortführung der Unterstützung des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Rumänien und über die wichtigsten Veranstaltungen der Ungarn-Deutschen zu Jahresbeginn. Im Weiteren blickt bei uns der Hermannstädter Theologe und evangelische Pfarrer Hans Klein auf seine ereignisreiche Karriere als Theologe und Stadtrat von Hermannstadt zurück und wir berichten auch über ein groß angelegtes Projekt des Jugendtrachtenvereins Panatarus Marein. Wir hoffen sehr, werte Damen und Herren, dass Sie uns durch die nächste Stunde treu begleiten werden. Ich wünsche Ihnen dabei gute Unterhaltung.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Zu Jahresbeginn gedenkt man landesweit der Deportation der Rumänien-Deutschen in die Sowjetunion im Januar 1945. Der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Ganz, berichtete im Rahmen der deutschen Sendung von Radio Temeswar über die Gedenkveranstaltungen und Unternehmungen im Zusammenhang mit der Russland-Deportation der Rumänien-Deutschen vor mehr als 70 Jahren.
Anfang des Jahres sind wir immer wieder mit einer traurigen Erinnerung konfrontiert. Es ist aber unsere Pflicht, daran öffentlich zu gedenken, der rumänischen Öffentlichkeit immer wieder diese traurige Sache nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung zu bringen, weil es eine Art von Geschehen ist, welches sich unseres Erachtens nie wiederholen darf. Es geht darum, um die diskriminierende kriminelle Maßnahme, die damals getroffen wurde, nämlich ethnisch Deutsche aus Osteuropa in die Sowjetunion zu deportieren, zur sogenannten Wiederaufbauarbeit, pauschal, ausschließlich aufgrund der Ethnie, ohne irgendwelche Verwicklungen mit den Kriegsereignissen gehabt zu haben. Frauen und Männer im besten Alter sind den Familien entrissen worden, Großeltern und Kinder sind zu Hause geblieben. 70.000 aus Rumänien mussten in die Sowjetunion. Ein Viertel davon ist dort gestorben aufgrund von miserabler Behandlung, kaum existentes Essen, inexistente medizinische Versorgung, furchtbare Arbeitsbedingungen. Also ein äußerst trauriges Ereignis, was, wenn Sie mich fragen, auch dazu beigetragen hat, dass unsere Minderheit stark geschrumpft ist, auch später, auch direkt, aber auch später. Es war der Anfang eines Prozesses, der irgendwann dann fortgeführt wurde, dadurch, dass wir in Rumänien ein kommunistisches Regime hatten. Es ist immer im Januar so, dass wir an unsere Familien denken und unsere Großeltern, die damals deportiert wurden. Es werden verschiedene Aktionen unternommen in unseren Städten und Gemeinden, um den Opfern von damals zu gedenken. Wie gesagt, es ist unsere Pflicht, dies zu tun. Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, dafür zu sorgen, dass denjenigen, die dieses Inferno überlebt haben, heutzutage noch am Leben sind, so gut wie möglich ein etwas besseres Leben zu sichern. Und dementsprechend hat das Forum immer dafür gekämpft, dass es seitens des Staates eine finanzielle Entschädigung gibt. Für mich hat es bedeutet, im letzten Jahr dafür zu kämpfen, dass diese monatliche Summe, die den ehemaligen Russland-Deportierten zugutekommt, verdoppelt wird. Dies ist auch geschehen. Und deswegen kann ich mit diesem Ergebnis im letzten Jahr auch zufrieden sein. Der Vorsitzende des Vereins, Herr Ignaz Fischer, andere ehemalige Leidensgenossen von ihm haben mir bestätigt, dass das ein guter Schritt war. Und das ist eine große Genugtuung für mich als Abgeordneter der deutschen Minderheit im rumänischen Parlament.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im vergangenen Jahr hat der Deutsche Bundestag rund 675.000 Euro für die Unterstützung des muttersprachlichen Deutschunterrichts in Rumänien zur Verfügung gestellt. Lehrer an Deutsch als Muttersprache-Schulen haben infolge eines Gesuchs bei der forumsnahen Stiftung Saxonia über ein sogenanntes Stipendium verfügt. Das Projekt ging auf eine Initiative von Dr. Christoph Bergner zurück, Bundestagsbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheit. In diesem Jahr soll die Maßnahme fortgesetzt werden. Mehr darüber erfahren Sie von Ovidiu Ganz, Abgeordneter des Demokratischen Forums der Deutschen im rumänischen Parlament.
Das Programm lief sehr gut. Die Schulen haben die Kollegen sehr korrekt und transparent mitgemacht. Die Deutsche Botschaft und die Stiftung Saxonia haben das Ganze abgewickelt und das ist auch sehr gut zu Ende gegangen. Dementsprechend für dieses Jahr hat der Bundestag erneut eine Summe zur Verfügung gestellt. Diesmal ist es aber 1 Million Euro, also sie wurde aufgestockt. Das ist ein sehr gutes Programm und wir werden es in diesem Jahr wieder einmal durchziehen. Im Grunde genommen wird sich das, was im letzten Jahr geschehen ist, wiederholen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Weiter geht's nun, werte Damen und Herren, ins ungarische Fünfkärchen. Wie bewertet das Jahr 2015 der Sprecher der Ungarn-Deutschen im Parlament von Budapest und was sind die Ecksteine im neuen Jahr? Unser Kollege Christian Erdey von Radio 5 Kärchen führte ein Neujahrsgespräch mit Parlamentssprecher Emmerich Ritter.
LDU-Vorsitzender Otto Heineck schreibt in seiner Neujahrsansprache in der Neuen Zeitung, dass 2015 auch deshalb ein wichtiges Jahr war, weil nun auch die Effektivität der neuen Institution der Parlamentssprecher der Nationalitäten gemessen werden konnte. Und er schreibt auch, Emmerich Ritter habe gute Arbeit geleistet. Sehen Sie ähnlich positiv Ihre Arbeit in der Gesetzgebung?
Ich freue mich natürlich, wenn andere Leute und überhaupt wenn unsere Vorsitzende meine Arbeit gut denkt. Aber ich muss auch sagen, dass, was ich vorher auch schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich selbst habe nicht gedacht, wenn ich dieses Mandat angenommen habe, dass wie große Möglichkeiten und wie erfolgreich das sein kann. Und hier muss ich natürlich dazu sagen, dass es ist abhängig von Personen auch, wie wir damit leben. Aber das größte Änderung ist überhaupt, dass man dieses Mandat, die Vertretung im Parlament haben.
Was würden Sie nennen als größten Erfolg im Jahr 2015? Die meisten sprechen auf diesem Gebiet die erhöhten staatlichen Förderungen an.
Natürlich, was für alle Leute, wir in Nationalitäten leben, Aktivist, merkbar ist. Und das ist natürlich die Unterstützung und hier kann man ganz eindeutig sagen, dass nachdem das 7, 10, 14 Jahre lang in mehreren Bereichen kein einziger Vorinterhöhung war, wir könnten erreichen, dass die 13 in Ungarn lebenden Nationalitäten den früheren 4 Milliarden Forint Unterstützung könnten wir in 2015 auf 6 Milliarden und in 2016 auf mehr als 8 Milliarden Forint erhöhen. praktisch in zwei Stadthaushalts könnten wir verdoppeln. Und das ist natürlich eine sehr gute Möglichkeit für Landesverwaltungen, regionale und örtliche Nationalitätenverwaltungen, wo dreifach die Unterstützung erhöht wurde. In 2016 merken dann schon die Zivilvereine auch, dass alle Wettbewerbsmöglichkeiten, die sogenannte EMET-Wettbewerbe für Kulturprogramme, für allgemeine Unterstützung dreifach erhöht wurden. Und was für mich das Liebste ist, dass für die Kinder, für die Jugendlichen, die muttersprachliche Lage, Wettbewerbsmöglichkeiten neunfach erhöhen könnten, von 30 Millionen auf 270 Millionen. Ich hoffe, dass unsere Nationalitäteninstituten damit leben und sich bei Wettbewerb aktiv machen und die Kinder damit die Möglichkeit haben, ihre Muttersprache viel besser lernen und viele ausländische Kontakte aufzubauen.
Noch zurück zu Ihrer Arbeit. Viele meinen, dass das politische Klima in Ungarn zwischen Regierungsparteien und Opposition ziemlich vergiftet ist. Man kann das auch in den Parlamentsübertragungen hören, wie die Regierungs- und Oppositionspolitiker miteinander sprechen. Was kann in diesem vergifteten Klima eigentlich ein Sprecher erreichen? Wie muss man vorgehen, um diese Parteien von der Sache der Nationalität zu überzeugen?
Also jetzt nach anderthalb Jahren kann ich sagen, dass natürlich bei Anfang habe ich versucht, mit mehr wie möglich mit Politikern sprechen und eine Strategie aufzustellen. Und bei dieser Strategie war vielleicht der wichtigste Punkt, was zu Erfolg gebracht hat, dass man muss mit jeder Fraktion im Parlament und mit jeder verantwortlichen Ministerien alles erstmal abklären, so weit bringen, dass sie alle damit einverstanden sind. Und nur nachher kann man zur Regierung gehen, zu Entscheidung zu bringen. Und nur dann, danach darf man das zu Parlament eingeben. Gegiftete ungarische Politik, kann man sagen, dass in diese anderthalb Jahre die in Ungarn lebende Nationalitäten, Tätigkeiten sind eine von den wenigen Ausnahmen, was, kann man sagen, immer einstimmig angenommen wurde im ungarischen Parlament. Das bedeutet natürlich, dass man muss sehr viel Zeit und sehr viel Mühe dazu nehmen, dass man so weit kommt, dass alle Parteien, alle Fraktionen, alle verantwortlichen Ministerien in eine oder andere Frage einfach zu einigen kommen.
Wenn Sie sich Ihre Ziele notiert haben, vielleicht am Silvesterabend oder zum neuen Jahr, was haben Sie sich aufgeschrieben? Vielleicht das wichtigste Arbeit, was Sie unbedingt im Jahre 2016 als Sprecher im Parlament erreichen möchten?
Die Aufgaben müssen natürlich von der Landesverwaltung kommen. Wir Parlamentssprecher können, sollten, müssen mit unseren parlamentarischen Möglichkeiten alles tun, dass wir diese Aufgabenziele erreichen können, was die Landesverwaltung und die Vorversammlung vor uns stellt. Ich denke, 2016 wird ein Grundstein sein für die deutsche Nationalität, weil es wurde ausgearbeitet, ein solcher strategischer Plan in fünf verschiedene Bereiche wie Politik, Kommunikation, Ausbildung, Jugendliche und so weiter. Langfristig unsere Ziele und diese Aufgabe festlegt, wie wir diese Ziele erreichen wollen. Das kann Grund sein und eine Straße sein, wo wir im nächsten Jahr gehen müssen. Ich werde das Beste geben dafür, dass, was ich Aufgabe von Landesverwaltung bekomme, mit meinen parlamentarischen Möglichkeiten das schnell wie möglich schaffen kann.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir verweilen auch weiterhin, werte Damen und Herren, in Ungarn. Der Vertreibung der Ungarndeutschen wurde am 19. Januar in Budersch gedacht. Festredner Ministerpräsident Viktor Orban bezeichnete die Geschehnisse vor 70 Jahren als eine Aussiedlung getarnte Deportation. Der Beauftragte der Bundesrepublik Deutschland würdigte die Minderheitenpolitik Ungarns. Christian Erdei von Radio 5 Kirchen hat die Programme besucht und berichtet.
Frau Maria Todt, geborene Benze, war noch ein kleines Kind, als ihre Familie von Wudersch am 19. Jänner vertrieben wurde.
Wudersch war das ja sehr oft der Fall, dass sich hier niederließen solche, vor allem Handwerker, Ende des 19. Jahrhunderts. Und beide Großeltern väterlicherseits haben ungarischen Namen natürlich und waren Ungarn. Die haben sich hier niedergelassen und haben hier in schwäbische Familien geheiratet. Und so blieben sie hier. Nur meine Mutter war rein deutscher Abstammung. Ihre Familie wurde auch ausgesiedelt. Das war die Kindnerfamilie. Und die sind auch alle in Deutschland. Unsere Familie, Lenzer Familie, die hat 54 und 56 eine Rücksiedlung.
Offiziell. Das wurde dann offiziell dann erlaubt?
Offiziell wurde es erlaubt. Wir haben dann auf unsere deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet. Preis dafür war natürlich, also das Heimweh, das war weg. Aber wir hatten kein Vermögen mehr bekommen. Und in Deutschland haben wir auch keinen Lastenausgleich beansprucht, weil meine Eltern haben gesagt, wir bleiben sowieso nicht in Deutschland.
In Budaörsch, Komitat Pest, begann vor 70 Jahren die Vertreibung. Von dort sind die ersten Viehwaggons mit Menschen in Richtung Deutschland losgefahren. Innerhalb von 2 Jahren mussten mehr als 200.000 Menschen deutscher Nationalität oder Muttersprache das Land verlassen.
In Budaörsch begann am 19.
Zum 70. Jahrestag der Vertreibung gab es mehrere Programme in Budaörsch. Am Vormittag fand eine wissenschaftliche Tagung im Rathaus statt. Wissenschaftler aus Ungarn, Deutschland, Rumänien und Serbien haben über das Schicksal der deutschen Minderheiten in den Jahren nach der Vertreibung gesprochen. Historikerin Agnes Stoth, Leiterin des Stiftungslehrstuhls an der Universität Bécs, betonte die Verbrechen der ungarischen Politik in der damaligen Zeit. Kulturanthropologe Michael Prosser-Schell hat über die Integration der Vertriebenen in Südwesten Deutschlands gesprochen.
Die Integration hat vor allen Dingen auf dem Arbeitsmarkt geklappt, trotz vieler verschiedener Schwierigkeiten, aber hat im Endeffekt trotzdem funktioniert. Und ich würde sie auch, diese gelungene Integration, darauf zurückführen, dass eine sehr starke Bautätigkeit eingesetzt hat. Ja, und dass gerade die Donausschwaben, die Ungarndeutschen, hier sich mit Nachbarschaftshilfe sehr, sehr stark hervorgetan haben, in den Siedlungen eigene neue Häuser gebaut haben und dort ansässig geworden sind.
Nach der Konferenz haben führende Politiker und Vertreter der Nationalität an der zentralen Gedenkstätte im alten Friedhof von Wudersch Grenze niedergelegt. Die Gedenkprogramme wurden mit einer deutschsprachigen Heiligen Messe in der römisch-katholischen Kirche fortgesetzt. Es sei wichtig, diese schmerzhafte Geschichte nicht zu vergessen, sie als Mahnendes in das Bewusstsein der heutigen und kommenden Generation einprägen, sagte Otto Heineck, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, in seiner Ansprache nach der Messe.
Wir wissen, dass ohne die Kenntnis, die Aufarbeitung und Bewältigung der Vergangenheit jede Identität nur fragil und unvollständig sein kann. Wir wissen aber auch, dass man keine Identität nur auf die Vergangenheit und auf das erfahrene Unrecht aufbauen kann. Wir leben in einer komplizierten Welt. Unsere soziale, unsere wirtschaftliche Mobilität ist vollkommen anders als die unserer Großeltern es gewesen ist. Unser näheres und breiteres Umfeld ist ethnisch, kulturell sehr bunt geworden. Wir tragen verschiedene Identitäten in uns, können gleichzeitig Deutsche sein und ungarische und europäische Bürger. Die wichtigste Aufgabe für uns, die heute Verantwortung für die Zukunft der Ungarndeutschen tragen, ist alles für die Bewahrung unseres kulturellen Erbes, unserer Muttersprache zu unternehmen. Für die Stärkung der Deutschen, der Ungarndeutschen und der europäischen Elemente unserer Identität und für die Herausbildung eines modernen ungarndeutschen Selbstbildes und Bildes des 21. Jahrhunderts. Dafür zu arbeiten, ist unsere Aufgabe.
Die Aussiedlung sei die Ausbeutung und Vertreibung der ungarländischen Schwaben gewesen, sagte Viktor Orbán in seiner Festrede. Der Ministerpräsident Ungarns bezeichnete die Geschehnisse vor 70 Jahren als eine Aussiedlung getarnter Deportation. Der Premier sprach aber auch von der gemeinsamen Vergangenheit der Ungarn und Ungarndeutschen.
A magyarországi németek egy olyan kultúrát vallhatnak magukénak mind a mai napig.
Die Ungarndeutschen haben so eine Kultur, auch noch heute, deren Faden in das Gewebe der ungarischen Kultur gewebt worden sind. Wenn wir diese Faden rausziehen würden, würde das ganze Gewebe auseinanderfallen. Die Ungarndeutschen sind ein organischer und unantastbarer Teil der ungarischen Kultur, so Viktor Orbán. Der Ministerpräsident erwähnte auch jene positiven Schritte, die Ungarns Regierung für die Nationalitäten im Land getan hatte. Gerade diese Maßnahmen hat der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschik, gelobt.
Ungarn hat hier durch seine Art, sich mit der Vertreibung und der Nachkriegssituation der Ungarn-Deutschen auseinanderzusetzen, Maßstäbe gesetzt, dass es diesen jährlichen Gedenktag gibt, der im öffentlichen Raum stattfindet und nicht, wie man in Deutschland sagt, im stillen Kämmerlein, dass es viele wissenschaftliche Arbeiten gibt und vor allem, dass es eine Minderheitenpolitik gibt, die dafür sorgt, dass freie Bekenntnis zum Beispiel zur Gemeinschaft der Ungarndeutschen, aber auch anderer Minderheiten zu gehören, jährlich wächst. Und das ist eigentlich der beste Erfolg für Minderheitenpolitik. Ich will nicht bestreiten, dass es auch in Ungarn noch Diskussionen gibt über bestmögliche Entwicklung von Minderheiten. Auch deutsche Minderheitenpolitik wird immer verbesserungsfähig sein. Aber Ungarn hat doch in den letzten 25 Jahren konzeptionell, praktisch, operativ eine Minderheitenpolitik entwickelt, die zum Beispiel dazu führt, dass die Zahl derjenigen, die sagen, ich bin Bürger Ungarns, aber ich verstehe mich auch als Ungarndeutscher, jährlich wächst. Und das ist der beste Erfolg für eine Minderheitenpolitik, wenn in einer offenen Gesellschaft jemand für sich keinerlei Nachteile befürchtet und die Mehrheitsgesellschaft das als positiv empfindet, wenn sich jemand als ungarischer Bürger, aber auch als Ungarndeutscher oder Schwabe oder Slowake oder Kroate empfindet. Und das ist schon eine Entwicklung, wo man Ungarn dankbar sein muss für diese Maßstäbe, die Ungarn in der Minderheitenpolitik gesetzt hat.
Nach dem 19. Januar werden weitere Gedenkveranstaltungen im ganzen Land in den von Ungarndeutschen bewohnten Ortschaften organisiert.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Unsere Reise führt uns nun weiter, weiter, Damen und Herren, nach Hermannstadt. Der Hermannstädter Hans Klein ist unter den Siebenbürger Sachsen ein bekannter Mann. Der studierte Theologe und evangelische Pfarrer war nach der Wende im Deutschen Forum tätig. Er wirkte im Stadtrat mit und schrieb mehrere Bücher. Anlässlich seines 75. Geburtstags berichtete er aus einem erlebnisreichen Leben. Das Gespräch mit Hans Klein führte Christa Richter, Mitarbeiterin bei der deutschsprachigen Sendung von Radio Bukarest.
Herr Hans Klein, Sie sind vor kurzem 75 Jahre alt geworden und ich wollte Ihnen im Namen der Hörer von Radio Bukarest auch alles Gute wünschen. Und außerdem wollte ich den vielen Hörern von Bukarest, die kein Fernsehen haben und vielleicht auch keine Zeitung lesen, etwas mehr über Sie erzählen. Denn Sie sind ein Hermannstädter, der sehr viel erlebt hat in seinen Lebensjahren hier in der Stadt. Sie sind Sohn eines Bischofs, Sie sind Pfarrer geworden und dann haben Sie auch Politik gemacht. Womit sollen wir anfangen? Zuerst einmal Sohn eines Pfarrers. Wie prägt einen die Kindheit in einem Pfarrhaus?
Zunächst, man hat Kontakt mit den Leuten vom Dorf, den man nicht hat, wenn man Städter ist. Das habe ich gemerkt, wie ich dann in die Stadt kam. Wir sind doch im Dorf aufgewachsen.
Können Sie ein paar Dörfer aufzählen, denn die Pfarrer wurden ja immer gewechselt.
Ja, mit 5 Jahren bin ich nach Dobrin gekommen mit dem Vater, dann nach Petersdorf. Und wie der Vater dann nach Mühlbach kam, bin ich zum Studium nach Hermannstadt gekommen. Also Petersdorf und Dobrin haben mich geprägt. Ich sage Petersdorf darum, weil ich die Jugend dort gehabt habe. Und das war eine wunderbare Zeit mit der Jugend von dort. Wir haben viel getanzt.
Ja, und was hat Sie dann geprägt? Wie musste man sein, wenn man Pfarrerssohn war?
Man war ein wenig anders. Denn man hat die Nöte der Leute dann doch nur gesehen. Aber wir haben alle miteinander eine Zeit erlebt, wo der Hunger eine Rolle gespielt hat. Es gab Situationen, wo wir nicht ganz satt geworden sind. Und das prägt mich bis auf den heutigen Tag. Ich bin ein wenig geizig.
Und hat man sich gegenseitig geholfen? Wie war das Leben auf dem Dorf? Kamen die Bauern und halfen dem Pfarrer, wenn er arbeiten hatte oder nicht sehr?
Es waren Gemeindearbeiten, wo man zum Pfarrhof kam. Aber das Wichtige, was uns geprägt hat, war, wie man sich gegenseitig geholfen hat. Noch die alten Ordnungen von der Nachbarschaft haben getragen. Und wir haben also erlebt, dass man von jeder Hochzeit, von jeder Taufe und von jeder Beerdigung auch die Armen, Alten und Armen versorgt hat.
Ja, ja.
Das ist für
also
mich
die Nachbarschaft und das Zusammenleben in den sächsischen Dörfern war etwas Besonderes.
Man hat sich gegenseitig geholfen, hat voneinander gewusst. Und besonders in der Zeit, wo die Russland-Leute noch dort waren, hat man enorm sich gegenseitig geholfen. Das, anders erinnere ich mich. Ich war noch sehr klein, aber das weiß ich. Wir hatten kaum jemanden in der Klasse, der nicht einen der Elternpaare vermisst hat, wenn nicht sogar beide.
Ja.
Diese Armut und dieses Elend hat mich schon sehr stark geprägt bis auf den heutigen
Tag. Und was hat Sie dazu gebracht, auch selbst Pfarrer zu werden?
Das ist eine lustige Geschichte. Ich war vorgesehen für Mathematik, dann für Physik und habe mich dann eigentlich sehr kurz entschieden, weil einer meiner guten Freunde auch Theologie studiert hat. Da habe ich gedacht, das mache ich auch.
Aha, aber war Ihnen die Freundschaft wichtig im Leben allgemein? Ja, nicht?
Ja, ja. Ich habe mich gerne auch ein wenig angelehnt an andere Menschen.
Ja. Und das Theologiestudium war dann in Ordnung und wurden Sie dann auch aufs Dorf geschickt anschließend?
Ich war zunächst in Lugosch, in der Diaspora. Und das war wieder eine ganz andere Lehre, die ich hatte, denn die Banater denken ein wenig anders als die Sachsen. Sie sind nicht so knickrig, nicht so sparsam, wenn man so will, großzügiger, aber dann vielleicht auch ein wenig habgieriger. Aha. Aber es war interessant, eben mit diesem Menschenschlag umzugehen. Das war nicht sehr lange und danach bin ich nach Deutschkreuz als Pfarrer gekommen.
Ah, dort waren Sie, ja.
Das war ich länger, viele Jahre, ja.
Aha, und dann
bin ich
nach Hermannstadt.
Ja,
und in Hermannstadt haben Sie auch als Theologieprofessor gearbeitet?
Ich bin als Dozent für Altes Testament und Religionsgeschichte im 72er, also ich war damals 31 Jahre an die Theologie gekommen, habe dann noch Pfarrdienst ein wenig gemacht. Nur im 93er bis 98er war ich zusätzlich Stadtpfarrer von Hermannstadt, weil damals die Leute alle weggegangen sind. Und das war von vornherein auf Zeit vorgesehen. Aha,
also haben Sie mehr mit Jugend gearbeitet in der Theologie als Berater. Und dafür, glaube ich, sind Sie gut. Sie haben auch etwas Beratendes an sich. So.
Das bekommen wir mit der Zeit.
Ja, und
mit.
Dann haben Sie auch geschrieben. Aber jetzt noch die dritte und auch eine wichtige Frage. Ist es gut, wenn Pfarrer in die Politik gehen? Und warum sind Sie auch in die Politik gegangen? War es ein Muss oder ein eigenes?
In die Politik bin ich nicht gegangen. Ich bin in die Verwaltung gegangen, wenn man das so sagen will. Richtige Politik habe ich nicht gemacht. Mache auch heute noch. Es interessiert mich zwar. Ich habe schon als Kind die Nachrichten gerne gehört. Aber mir ging es im 90er darum, dass wir mithelfen, dass man nicht mehr so viel Lügen stehlen und betrügen muss. Und das ist vielleicht ein wichtiger Ansatz, auch in der Stadtverwaltung, wo ich dann war.
Aha. Wie lange waren Sie in der Stadtverwaltung?
18 Jahre.
Ich kann mich erinnern, als Sie sich verabschiedet haben, haben Sie gesagt, das war jetzt genug.
Das war jetzt genug,
ja. Aber haben Sie was bewegt damals? Denn damals war ja das Forum sehr stark und der Bürgermeister war sehr aktiv. Es war eine sehr interessante Zeit, muss ich schon sagen.
Das Wichtigste für mich war das Klima. Es war mir ganz wichtig, mit allen Leuten zu allen Zeiten zu reden, auch dann, wenn wir kontrovers entschieden haben. Aber die meisten Dinge haben wir eben mit Mehrheit entschieden. Und wir hatten einen Menschen, der nach vorne gezogen hat. Aber das war nur in der Hälfte, in der zweiten Hälfte meines Mandates. In der ersten Hälfte ist es immerhin gelungen, mit Hilfe von Herrn Clemens, der sich sehr bemüht hat, dass wir neben Sibio Hermannstadt in die Inschrift schreiben. Und das hängt mit dem Klima zusammen.
Ja.
Mit dem guten Klima, das wir miteinander hatten.
Herr Klein, wenn Sie Ihr Leben neu leben müssten ab morgen, würden Sie wieder so leben oder würden Sie einiges anders machen? Nicht jetzt von der Erfahrung her, sondern so vom Wohlsein und wie Sie sich gefühlt haben.
Zwei Dinge sind mir gleich wichtig. Das eine ist die Forschung und ich hätte auch vielleicht in der Chemie da etwas machen können. Das ist die Forschung und das zweite sind die Menschen.
Ja.
Und beides ist mir gleich wichtig.
Ja, und Sie würden dann wieder auf diese Schiene gehen und wieder so leben, wie Sie es schon einmal getan haben. Das ist ein interessantes Leben. Danke für dieses schöne Gespräch, Herr Klein. Und alles Gute weiterhin. Trotz der 75 kann man über 100 werden. Also Sie haben noch Zeit, einige gute Sachen zu tun.
Mal sehen, was noch wird.
Mal sehen, was noch kommt. Alles Gute und nochmal Dankeschön.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Zum Schluss kehren wir nun, werte Damen und Herren, zurück nach Temeswar. Der Jugendtrachtenverein Banater Rosmarin ist in diesem Jahr Gastgeber eines internationalen Festivals, zu dem Tanzgruppen aus 7 Ecken Europas eingeladen werden. Dabei geht es darum, im Sinne der europäischen Diversität zu handeln und dem Temeswarer Publikum verschiedene Kulturen und Traditionen vorzustellen. Einzelheiten über das Ereignis hat Ralukane Lepku von Radio Temeswar von Tanzleiterin Sorana Baker erfahren und berichtet. Musik.
Sie machen die Banat-Schwäbische Kultur und Tradition international bekannt. Die Mitglieder des Jugendtrachtenvereins Banater Rosmarin planen in diesem Sommer eine groß angelegte Veranstaltung, zu der Folklore-Ensembles aus mehreren Ländern eingeladen werden. Volkstanz und Brauchtum stehen im Mittelpunkt der Europäischen Jugend- und Kulturwoche, die vom 31. Juli bis zum 6. August in Temeswar und Umgebung stattfinden wird. Die Vorsitzende des Banater Jugendforums und Tanzleiterin beim Ensemble Banater Rosmarin, Sorana Beke.
Die Europäische Jugend- und Kulturwoche ist ein Folklorefestival, das eine Woche lang dauert. Hier treffen sich 8 Trachtengruppen aus 7 verschiedenen Ländern. Es ist ein internationales Festival. Die meisten Teilnehmer der Folkloregruppen sind Jugendliche. Ziel ist es, dass sich Jugendliche treffen, ihre Kultur darstellen und austauschen.
Zur 16. Auflage der Europäischen Jugend- und Kulturwoche kommen Gruppen aus Ungarn, Italien, aus Irland, Frankreich, Spanien und Litauen, die zusammen mit den Rosmarinern Auftritte in Temeswar und Umgebung bestreiten werden. Noch steht das genaue Programm nicht fest, denn die Rosmariner hoffen auf Unterstützung seitens der Stadt Temeswar und sind auch auf der Suche nach potenziellen Sponsoren, die mit einem finanziellen Betrag zum guten Gelingen des Ereignisses beitragen könnten. Im Jahr 1986 wurde erstmals in Deutschland die Europäische Jugend- und Kulturwoche organisiert. Damals machten 10 Volkstanzgruppen mit, wobei als Veranstalter die Organisation Deutsche Jugend des Ostens fungierte. Seitdem findet die Europäische Jugend- und Kulturwoche jedes zweite Jahr statt, immer in einem anderen europäischen Land. Es ist nicht das erste Mal, dass die Rosmariner Gastgeber der Europäischen Jugend- und Kulturwoche sind. 2004 wurde das 10-jährige Jubiläum des Festivals in Temeswar begangen. Ein solch groß angelegtes Fest in Temeswar zu organisieren, sei überhaupt nicht leicht, gesteht Tanzleiterin Sorana Beke.
Der Jugendtrachtenverein Banater Rosmarin organisiert schon zum zweiten Mal die Europäische Jugend- und Kulturwoche in Temeswar. Wir haben dieses Festival schon 2004 veranstaltet. Selbstverständlich werden wir unsere ganze Energie darin stecken. Es ist nicht einfach für 250 Leute Unterkunft, Verpflegung zu finden und selbstverständlich ihnen dann Programm für diese ganze Woche zu organisieren.
Das Ziel der Europäischen Jugend- und Kulturwoche ist, die Zusammenarbeit zwischen der EU und den Beitrittsländern auf kultureller Ebene zu fördern. Die Werte, die Kultur und die Bräuche der Regionen, aus denen die Teilnehmer stammen, werden bekannt gemacht, sagt Sorana Beke. Rund 250 Jugendliche kommen gewöhnlich bei diesem Event zusammen. Alte Freunde treffen sich wieder, neue Freundschaften entstehen. Für die Bewohner Temeswar ist es eine einzigartige Gelegenheit, andere Kulturen kennenzulernen und sich an den spezifischen Tänzen zu erfreuen, die die Teilnehmer darbieten werden. Ein europäischer Markt, bei dem die Gruppen traditionelle Produkte anbieten, steht ebenfalls auf dem Programm. Vor 2 Jahren beteiligten sich die Rosmariner an der Europäischen Jugend- und Kulturwoche in Sardinien. In weiteren 2 Jahren soll Südtirol das Festival beherbergen.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und hiermit sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Januar-Ausgabe des Funkmagazins angekommen, der Gemeinschaftssendung des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien und Ungarn. Aus dem Bukarester Funkhaus bedankt sich nochmals ganz herzlich Monika Strava für Ihre Aufmerksamkeit. Wir erwarten Sie auch im kommenden Monat zum Funkmagazin mit den schönsten Highlights des Monats Februar. Bis dahin wünschen wir Ihnen, werte Damen und Herren, alles Gute, kommen Sie gut durch den Winter. Bis bald, auf Wiederhören.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.